Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Liebe Sportsfreunde, nach dem Ausflug auf das Eis letzte Woche geht es mit meinem heutigen Gast wieder auf den Fußballplatz. Oder besser gesagt daneben. Denn heute begrüße ich Sören Hartung, Co-Trainer beim deutschen Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Erfahrt, wie er seinen Weg zum Fußballtrainer gegangen ist, wie er nach Mainz kam und mit welchen talentierten Fußballern aus Mainz er schon zusammenarbeitete. Außerdem sprechen wir über die Besonderheiten, die den Verein FSV Mainz ausmachen und über die Entwicklung des Fußballs allgemein. Das und mehr gibt es in der heutigen Folge Sportsfreunde. Viel Spaß beim Reinhören. Zur Info, das Gespräch mit Sören Hartung habe ich im April 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Sören, herzlich willkommen beim Podcast Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass es geklappt hat und dass wir jetzt hier zusammensitzen können. Du bist Co-Trainer beim FSV Mainz 05. Das heißt, du hast dein Leben lang fast immer mit Fußball beschäftigt. Da wäre meine erste Frage zu Beginn. Warum ausgerechnet Fußball?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung erstmal. Warum ausgerechnet Fußball? Ich habe früher immer schon sehr, sehr gerne Fußball gespielt als Kind und auch viel Fußball geschaut damals. Es gab ja noch nicht so richtig diesen Mainstream da, oder von auf jedem Sender eigentlich Fußball gucken konnte, aber trotzdem habe ich immer gewartet, bis Samstag 18 Uhr in die Sportschau kam, dass ich dann die Tore schauen konnte und habe mich da auch schon sehr viel mit Fußball auseinandergesetzt. Das ging immer weiter bis ins Studium hinein und also nicht über so eine Jugendtrainerschiene dann in den Fußball reingerutscht, auch darin zu arbeiten.
Hast du denn auch selber Fußball gespielt, bevor du dann Richtung Trainer gegangen bist?
Ja, habe ich, aber eher unterklassig, also eher so ein Hobbybereich mit den Kumpels. Schon versucht ambitioniert zu sein, aber dann auch irgendwann gemerkt, dass es für den ganz großen Wurf nicht reicht und das dann auch frühzeitig eingesehen.
Und da hast du dann hast du relativ früh die Trainerrichtung eingeschlagen, oder?
Ja, genau. Ich habe mich immer schon sehr damit beschäftigt. Wie kann man sein Training verbessern, ob man als Typen, die hier selber besucht, dann irgendwo auf dem Burg, hier selber einen Parcours aufzubauen und solche Sachen. Und das ist dann immer weitergegangen. Ich habe mal einen Handball mich ausprobiert als Trainer, als Jugendlicher, weil da mal Not am Mann war, ein Ort bei uns und so. Also darüber über diese Schiere schon mal so ein bisschen reingerutscht. Und das war dann auch nachher, als wenn ihr merkt, das reicht für den eigenen Fußball auf höherem Niveau reicht nicht mehr, um dann eben so drüber Schiene zu arbeiten.
Und war das immer beim FSV Mainz oder warst du schon auch noch bei anderen Stationen?
Und angefangen habe ich bei Darmstadt 98, auch während des Studiums. Ich habe in Darmstadt studiert und dann die Uni ist in Wurtweite zum Böllenkreuzer Stadion dort in Darmstadt, sodass ich das dann ergeben hat, da immer mal auf Trainingseinheiten zu gucken, und irgendwann war dann mal eine Position als Jugendtrainer frei und dann mich darüber quasi
entschieden. Ja, unter welchem Headcoach, Haupttrainer war das damals?
Ja, da bin ich direkt Cheftrainer geworden.
Okay.
Ja. In der U12.
Ja. Und danach hast du dann wie quasi gemacht, jetzt bist du bei den Profis, wenn das richtig ist, Co-Trainer. Ja. Seit wann bist du jetzt Co-Trainer bei den Profis in Mainz?
Oder seit Januar letzten Jahres, Januar 24. Also ich bin dann aus Darmstadt nach Mainz gewechselt, hab da dann auch eine Co-Trainer-Posten gehabt in der U13 und dann relativ schnell bei der U19 und bin da mehr oder weniger durch alle Altersstufen einmal durch, auch als Cheftrainer 15, 16, 17, war dann schon mal vor knapp 8 Jahren, schon mal für 2 Jahre Co-Trainer bei den Profis, und dann wieder zurück in den Jugendbereich und jetzt wieder den Step dann in die Co-Trainer-Rolle bei den Profis.
Was hat dich denn an Mainz oder daran gereizt, nach Mainz zu gehen?
Ganz am Anfang war es eigentlich nur die geografische Lage, weil ich dann auf den Studienort gewechselt bin, von Darmstadt nach Mainz. Da hat sich das ergeben, dass auch dann das auch Sinn gemacht hat, in Mainz als Trainer zu arbeiten. Und was mich dann so lange dort gehalten hat, oder das wahrscheinlich dann eher das zu beantworten, war so, wie gesagt, der professionelle Umgang mit allen Strukturen und gerade in der Jugendentwicklung und trotzdem dieses familiäre, also man, es war trotzdem dann dort eine entspannte Atmosphäre, freundlicher Umgang miteinander, ungezwungen und auch war kollegial und unterstützend in allen Formen, sodass das auch sowas war, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe in den Bereichen und ja nicht zu einer Maschinerie zugehören, sondern trotzdem auch entspannte sich familiäres Umfeld.
Warst du schon da, als der jetzige Mainz-Trainer Bo Henriksen gekommen ist? Oder bist du mit ihm zusammengekommen? Oder wie hat sich das ergeben?
Ja, ich bin schon da gewesen. Ich war dann nach der Winterpause im Januar 24 hoch zum Profis, als diese Phase war, wo der Verein in einer prekären Tabellensituation stand, wo es dann nochmal drum ging, möglichst alle Kräfte zu bündeln. Der Sportvorstand Christian Heidler wollte auch jemanden haben, der den Verein kennt, der die ganzen Strukturen kennt, eben nicht von extern reinkommen muss und sich jetzt finden muss, weil es eben auch keine Zeit gab. Man musste so schnell wie möglich Punkte holen. Ich kannte den Profibereich, ich kannte den Verein schon sehr, sehr lange, wusste, wie die Abläufe sind, habe eine sehr, sehr, sehr gute Bindung dann zu allen Personen, die da gearbeitet haben, und wir dann darüber rein. Und 2 Monate später kam dann Bo Henriksen als Cheftrainer.
Und wie war das Kennenlernen, das Zusammenarbeiten von Anfang an mit Tabu?
Ja, das Kennenlernen war eigentlich so, wie man ihn auch jetzt in der externen oder medialen Wahrnehmung kennt. Sehr, sehr offen, sehr freundlich, direkt. Emotional und sehr, sehr aktivierend, nenne ich es mal so. Also es war gleich ein Mitnehmen, gleich ein Anstacheln, gleich ein dann Anheizen, auch ein emotionaler Kontakt, aber auch sehr freundlich, sehr offen und sehr direkt. Also es war gleich eine Ebene, glaube ich, für alle Personen, die im Verein waren auch da, die sich dann relativ schnell abgeholt haben bei ihm, weil er eben auch auf die Leute zugeht. Und da sehr, sehr offen.
Wie viele seid ihr im Trainerteam, also Co-Trainer zusammen?
Ja, wir sind jetzt, es gibt noch 2 weitere Co-Trainer, also 3 Co-Trainer in Summe und einen Videoanalyst. Das ist so der Sport, fußballsportliches Dach. Ja, und dann logischerweise Athletiktrainer und so weiter, die dann noch ganz gut kommen.
Und was ist deine Aufgabe, Hauptaufgabe in diesem Trainerteam, in diesem, sag mal, 4-5 Trainerteam?
Ich bin so für die Trainingsdokumentation zuständig, dann für die Trainingsdurchführung logischerweise auf dem Platz, die Trainingseinheiten mitzugestalten, die Übungen vorzubereiten und nachzubereiten und zusätzlich noch in der Gegneranalyse, das heißt, ja, die Analyseplanung, den Gegner vorzubereiten, den Gegner zu analysieren und zu schauen, was kommt auf uns zu von Wochen.
Das wäre jetzt am Wochenende, wenn ich jetzt richtig liege, der deutsche Rekordmeister, oder?
Das ist korrekt,
ja. Ist das eine andere, also ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich jeder Gegner eine andere Vorbereitung braucht, aber wenn man dann gegen einen der Großen oben mit spielt, dass das besondere Vorbereitung ist, oder ist das eigentlich immer gleich thematisiert, beziehungsweise das Schema immer gleich, egal wer der Gegner ist?
Ja, das Schema ist eigentlich eher gleich, weil es eben nicht zu sehr nur rein auf den Gegner bezogen ist, sondern eher, was ist unsere Art und Weise zu agieren und auf was trifft es? Also passt das? Müssen wir kleine Nuancen anpassen? Auf was müssen wir vorbereitet sein, wenn wir eben so agieren? Das ist klar, dass das natürlich bei Bayern München vielleicht was anderes ist, als vielleicht gegen den Gegner, der nicht viel Ballbesitz hat oder der eher einen defensiveren Ansatz hat. Aber in Summe ist es vom grundsätzlichen Aufbau ist es bei allen Gegnern gleich. Die inhaltliche Umsetzung variiert dann natürlich ein wenig.
Also habt ihr im Trainerteam den gleichen, von Anfang an den gleichen Ansatz von der Fußballidee gehabt? Oder habt ihr euch da auch erst finden müssen, weil Bo gesagt hat, hey, meine Idee ist so und so, und die anderen und du gesagt haben, ja, ich bin eher so und so in der Richtung, was die Fußballidee an sich angeht?
Ich glaube, das war schon von Anfang an relativ passend. Also Bo hat da eine sehr klare Idee, der weiß ganz genau, was er möchte und was er auch wie umgesetzt haben will. Aber das war einfach, sich darauf einzulassen, weil Elemente eben aus dem Spiel, was Mainz 05 eh ausmacht oder was ich über die vielen Jahre gelernt habe, die da übereinstimmend waren. Die Herangehensweise ist natürlich vom Cheftrainer zu Cheftrainer immer eine unterschiedliche. Das merkt man auch in der Trainingsgestaltung, in der Wochengestaltung. Aber es war einfach, sich darin wiederzufinden, weil es eben nicht zu sehr weit weg von dem war, was Mainz 05 eh ausmacht. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Schlüssel dann am Ende, was das von Anfang an sofort gepasst hat, dass eben jetzt nicht alle sich komplett neu orientieren mussten, sondern auch die Spieler sich in der Art und Weise des Trainings und Spiels wiederfinden.
Was ist denn was du angesprochen hast, die Idee von des Mainzer Fußballs? Ist es dieses Pressing? Ist es eher abwartend, oder hat sich das in den letzten Jahren vielleicht auch geändert mit der Entwicklung des Vereins und vor allem der positiven sportlichen Entwicklung, die der Verein ja auch letzten Jahre genommen hat?
Ja, es ist eigentlich genau das, dieses Pressing, das aktiv zu sein, das mutig zu sein, mehr zu machen wollen als der Gegner, eben auch aus athletischer Sicht, von der Intensität her, und trotzdem aber diesen fußballerischen Ansatz nicht zu verlieren, also immer wieder auf beiden Phasen haben zu wollen, auch immer wieder den Gegner bespielen wollen. Und das war schon zu Zeiten von Jürgen Klopp so mit dem Gegenpressing, das war zu Zeiten von Thomas Tuchel so mit einer hohen Intensität gegen den Ball und trotzdem mit guten Aktivitäten mit Ball dann. Das war auch unter allen anderen Trainern mit Martin Schmidt, mit dem ich zusammengearbeitet habe, mit Jan Siebert, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Also da war das, die Ansätze waren gleich. Und jetzt ist es bei Bo auch so, dass diese hohe Aktivität, dieser Mut, auch sich eingestehen zu können, auch mal Fehler machen zu dürfen, weil eben das dazugehört. Wenn man diesen Fehler nicht macht, dann ist man auch nicht mutig, weil dann ist man eben dieses Passive und Abwarten. Und genau das ist es nicht, sondern eine sehr aktive, sehr intensive Spielweise.
Mainz hat sich ja wirklich die letzten Dekaden sehr, sehr gut sportlich entwickelt, von einem Zweitligisten, der lange, lange und immer wieder gekämpft hat, überhaupt in die erste Liga zu kommen, bis hin jetzt heute 2025, April 25, zu einem Champions League-Aspiranten, was die aktuelle Tabellenlage angeht. Was ist aus deiner Sicht was sind da die Hauptgründe, dass das einem doch relativ, mit Verlaub, kleinen Verein so gut in den letzten Jahren gelungen ist?
Zum einen eine hohe Kontinuität, also die handelnden Personen, die im Verein sind, sind schon oft sehr, sehr lange da, oder wenn sie erst kurz da sind, sind sie in den Verein gewachsen und haben dann eben das Mindset mitgenommen und auch eingetrichtert bekommen. Das ist zum einen ein ganz wichtiger Punkt, eben nichts Verrücktes machen zu wollen oder Außergewöhnliches machen zu wollen, sondern eine nachhaltige Entwicklung. Das spiegelt sich dann auch in den Finanzdaten wieder an. Wir sind einer der gesündesten Vereine der Liga. weil man eben genau weiß, woran man ist und was man investieren muss oder was man geben muss, um sich weiterzuentwickeln. Und vor allen Dingen auch eine große Ruhe, die im Verein herrscht. Denn selbst wenn es mal nicht läuft, wird man nicht nervös und man macht nicht irgendwas Verrücktes, sondern man ist sich klar, seiner Rolle ist sich klar. Wir sind uns jetzt auch der Rolle klar. Wir haben eine überragende Saison gespielt. Wir sind immer noch oben dran an den europäischen Plätzen und wollen das natürlich auch in den letzten 4 Spieltage versuchen. Wissen aber auch, dass das ein extrem schweres Unterfangen ist und dass man sich dann eben keine Sekunde ausruhen darf oder keinen Prozentpunkt zurückschrauben darf. Und das ist das, was den Verein über Jahre eben ausgemacht hat, dass jeder vom ersten bis zum letzten Tag der Saison immer ganz genau weiß, wir müssen immer am Limit sein. Ich nehme mir das Beste geben. Wenn wir das machen, haben wir gute Chancen. Wenn wir es nicht machen, dann haben wir keine Chancen.
Ist es denn auch so, dass, also man sagt ja Mainz im positivsten Sinne genauso nach, dass sie verrückt sind wie in Köln zum Beispiel, das Umfeld beziehungsweise die Fans mit dem Satz Mainz bleibt Mainz. Ist das wirklich so eine positive Verrücktheit, die den Verein auch ausmacht?
Ja, definitiv. Also man merkt es automatisch, wenn die Stadt angestachelt wird, das hat man gemerkt in der Phase, als es dem Verein richtig schlecht ging in der letzten Saison, also als wir auf einem Abstiegsplatz waren und lange abgeschlagen waren und uns eigentlich alle abgeschrieben haben, war es trotzdem so, dass die Stadt und alle Fans und auch alle Einwohner der Stadt einfach die ganze Region hinter dem Verein stand. Trotzdem sind sie zu den Spielen gekommen, auch wenn wir ein Spiel verloren hatten, waren sie auch munter nach den Spielen und haben wieder angefeuert und haben ganz genau gewusst, dass es nicht bringt, die Sache abzuschreiben, sondern dass es immer weitergeht und dass wir auch dann so ein Motto, diesen Abstieg mit allen Mitteln zu verhindern und es immer weiter zu versuchen und niemals aufzugeben. Und das, glaube ich, spiegelt dann auch die Stadt wider, weil wir ganz genau wissen, oder weil jeder in der Stadt ganz genau weiß, woran sie sind und die Fans auch vor allen Dingen sehr honorierend sind gegenüber einem großen Willen und einem Versuch, eine Leistung zu erbringen und sie dann auch einschätzen können, dass wenn der Gegner an dem Tag eben besser war und man dann eben nicht Punkt holt oder nicht gewinnen kann, dass sie dann trotzdem einschätzen können, wenn man alles gegeben hat. Und das ist was, was den Verein sicherlich trägt und auch die Region trägt. Und jetzt ist natürlich eine Euphorie da und trotzdem hat sich eigentlich nichts von der Unterstützung der Fans verändert, sondern die Fans kommen und fordern uns an, wenn wir verlieren, aber sie sind auch da, genauso wie jetzt, wenn wir gewinnen oder wenn der gut dasteht. Das hilft natürlich auch, eine gewisse Ruhe zu bewahren, weil es eben nicht so ein schwankender Fanfluss ist, sondern weil wir ganz genau wissen, dass wir immer diese Unterstützung von den Rängen und von der Stadt haben.
Bo Henriksen ist ja in dieser Saison auch schon positiv verrückt aufgefallen, dass er vor dem Spiel, Heimspiel, die Kurve, die Fans aufgestachelt hat, beziehungsweise angefeuert hat. Ist das auch so ein Faustband, den Mainz hat, dass zu Hause, man sagt ja, und kann es auch immer wieder beobachten, zu Hause ist Mainz besonders schwierig zu schlagen. Ist das, spürt man das auch im Verein? Weiß man dann auch im Team, ey, jetzt spielen wir zu Hause, das ist was ganz Besonderes, weil eigentlich kann uns hier keiner schlagen?
Ja, definitiv. Also im eigenen Stadion ist ja sowieso schon immer gut, weil da fühlt man sich heimisch, aber dann auch noch wieder an jedem Spieltag, wenn wir durch den Tunnel rausgehen auf den Rasen und das erste Mal da sind und die Fans sofort Vollgas geben und sofort Stimmung da ist, egal ob es regnet, schneit oder wie kalt es auch immer ist, sind die Fans da und geben richtig Gas und das ist was natürlich dann jedes Mal wieder kurz Gänsehaut gibt und einen vor Augen zeigt, okay, wir müssen heute alles geben, die sind für uns da, die wollen was sehen, die wollen uns anfeuern, wir sind heiß auf das Spiel, also sind wir jetzt auch und da bringt natürlich enorm was und das Bo dann vor die Kurve nochmal läuft und vor dem Spiel, wenn eigentlich noch keine Spieler draußen sind, die Fans mitnimmt, das zeigt, dass er auch genauso diese Energie auf den Platz bringen will und die Fans mitbringen will und das ist auch ja sehr, sehr authentisch, weil die Fans nehmen ihm das ab und er macht es auch. Also er freut sich, glaube ich, auch darauf, weil er weiß oder weil er das machen will, weil er muss seine Energie rauslassen. Er kann dann nicht eine Stunde in der Kabine rumhocken. Ist das, was er da macht, glaube ich, das auch, was die Fans sehen wollen. Die wollen auch, dass jeder, der im Verein ist, alles gibt mit Haut und Haaren und das macht er.
Ja. Ist das bei euch, wie ist das bei euch im Trainerteam? Also er ist so der Energiebolzen, Bo Svensson, der positive Energiebolzen. Wie ist das bei euch Co-Trainern? Wer ist da so eher der ruhigere? Wer ist der vielleicht spaßige? Wer ist der? Habt ihr da so Charaktere, die ihr rausgefiltert habt, der innerhalb vom Team?
Ja, ich glaube, es gleicht sich immer ganz gut aus. Also der weitere Co-Trainer Michael Silberbauer ist auch oftmals etwas ruhiger und weiß genau, wie er dann vielleicht den Gegenpol bauen kann. Und dann haben wir noch den Mikkel Jespersen, der auch da ja auch so eine gute Mischung findet, mal ein bisschen ruhiger zu sein, mal ein bisschen energischer zu sein. Und ich glaube, das gleicht sich ganz gut aus, weil wir auch eben wissen, dass Bo eine sehr emotionale Art hat, auch zu coachen und was auch im Training dann so ist. Und das ist auch bei den Spielern klar. Also die wissen dann auch ganz genau, heute gibt es richtig Feuer, jetzt geht mal richtig Gas im Training. Und dann ist das von den Trainern unterstützt und von den Co-Trainern unterstützt. Und trotzdem wissen sie, dass es ruhige Momente gibt, in denen sie vielleicht mal das Gespräch suchen können und dann auch alle zur Verfügung stehen und auch mal vielleicht eher rational an einen Punkt ranzugehen.
Ist es bei euch im Trainerteam im Vorhinein schon geregelt, wenn der Fall eintreten sollte, dass wo Henriksen gesperrt ist oder nicht Hauptcoach sein kann im Spiel, wer dann diese Rolle einnimmt?
Ja, das macht er nicht als Übergang.
Weil er schon länger im Verein ist oder?
Ja, nee, das ist, der ist mit Bo Henriksen gekommen,
ja.
Und der kennt ihn schon sehr, sehr lange und die beiden haben natürlich auch dann auch ein gutes blindes Verständnis zueinander, weil das braucht man ja dann in der Phase, dann, wenn der Cheftrainer nicht an der Linie steht, dass dann trotzdem der Co-Trainer ebenso handelt, wie der Cheftrainer es vielleicht machen würde in dem Moment, und sie dann trotzdem noch eine unsichtbare Verbindung haben und dann glaube ich, dass die optimale Linie.
Sprichst du in der Kabine auch zur Mannschaft oder bist du wirklich nur der in erster Linie die Gegneranalyse, Vorbereitung macht und dann im Prinzip das alles weitere Kommunikationsmäßige abgibst an die anderen?
Ja, eher nur in individuellen Gesprächen. Also die reine Ansprache in der Kabine macht Geschäfte.
Ja. Und du hast die individuellen Gespräche angesprochen. Sind das je nach Situation, nach Spieltag und nach Sieg und Niederlage, kann ich mir vorstellen, unterschiedliche, aber sind das manchmal auch ziemlich schwierige Gespräche oder ist das eher selten?
Ja, ist eigentlich eher selten. Ich kenne die meisten Spieler schon sehr, sehr lange, also auch schon aus den Jugendbereichen, sodass ich dann schon weiß, oder die schon, ja, wenn man 10 Jahre fast schon kenne und dann auch mit dem einen oder anderen auch aufgewachsen, vielleicht so in den Verein gewachsen bin. So dass ich dann auch mal Gespräche führen kann mit denjenigen, die zwar kritisch wären, aber wo der Gegenüberpart eigentlich ganz genau weiß, dass ich jetzt keine Kritik äußern will, sondern dass ich eigentlich dazu da bin, ihm jetzt zu helfen und vielleicht auch mal eine Fragestellung zu geben oder auch mal eine unterstützende Szene zu zeigen, die mir aufgefallen ist, einfach nur um darzustellen, was Verbesserungspotenzial mit sich tut. Und ja, kritische Gespräche. Also wo es dann wirklich um vielleicht eine Auseinandersetzung geben würde, die laufen dann über den Cheftrainer, weil er damit wirklich involviert ist.
Was sind denn so Beispiele für Spieler, die du jetzt angesprochen hast, die du schon länger kennst durch die Jugend und so weiter und so fort? Ist das zum Beispiel ein Nelson Viper?
Ja, den hatte ich auch schon im Jugendbereich. Ich war beim Trainer in der U17. Paul Ebel habe ich in der U17 gehabt, Johnny Burkhardt hatte ich in der U15, Stefan Bell war ich Co-Trainer bei der U19, als er da war. Also eigentlich alle meine Eigengewächse, die irgendwie im Kader sind, sind auch schon irgendwann mal bei mir durch die Hände gelaufen.
Ja, also Stefan Bell ist ja auch schon sowas wie eine Vereinslegende, oder? Also
Ja. Also Identifikationsfigur ist jetzt schon sehr, sehr lange da, kommt auch aus der näheren Regionsumgebung, das heißt, der weiß auch ganz genau, wie hier die Region tickt, der weiß ganz genau, wie der Verein tickt, wie die Stadt tickt, und hat jetzt auch über einen sehr, 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 sehr langen Zeitraum auch so seine Leistung gezeigt und ist ganz klar eine Figur des Vereins, der sich seinen Namen gemacht hat und der auch nach seiner Karriere sicherlich seinen Namen auf irgendeiner Tafel weiterhin finden wird.
So ähnlich wie Nico Bungert.
Ja, auch gleiches Beispiel. Ist ja auch schon sehr, sehr lange da, hat jetzt auch einen neuen Posten übernommen, auch genauso wie ich es vorhin gesagt habe, in der guten Kontinuität, also reingewachsen in diese Arbeit, reingewachsen in diesen Posten, nicht einfach nur dahingesetzt worden und mal gucken, wie es läuft, sondern gut darauf vorbereitet worden, als Trainee über den ganzen Verein, hat verschiedene Sparten und verschiedene Abteilungen kennengelernt, hat sich das genau angeschaut und weiß auch ganz genau, was er da macht. Also ist genau die richtige Kontinuität, genau die richtige Person an dem richtigen Fleck.
Wenn man sich die Entwicklung und die aktuelle Phase, in der sie sind, von Nelson Viper und Johnny Burkhardt anguckt, dann hat man von außen das Gefühl, Mainz könnte nicht der letzte Verein sein für die beiden. Es könnte noch weiter hochgehen. Ist das für Mainz, für euch, sowas wie part of the game sozusagen, dass wenn sich Spieler quasi so gut entwickeln und so so viel besser werden und immer besser werden, dass dann auch größere Vereine und auch das Ausland aufmerksam werden, dass ihr dann wisst, okay, wenn der jetzt noch ein, zwei gute Saisons macht oder Spiele macht, dann ist es klar, dass er geht. Also bereitet ihr euch auf sowas auch vor?
Ich glaube, da muss man realistisch rangehen und da wird es auch nicht mehr naiv sein. Ganz klar ist es, wenn Spieler sich so entwickeln, dann ist es irgendwann normal, dass dann vielleicht der nächste Step folgt. Und das ist ja dann auch eine Auszeichnung für den Verein, für die eigene Arbeit. Wenn wir Spieler wie Nelson Viper, den wir seit der U8 begleiten, oder Johnny seit der U15, also auch schon über extrem langen Zeitraum ob hier entwickelt und ausgebildet haben, wenn sie sich dann über ihre Leistung und über diese Fähigkeiten, die sie besitzen, über dieses Talent, wenn sie sich dann für andere größere Aufgaben empfehlen, dann ist es ja auch eine Auszeichnung für die Arbeit, die wir jetzt im Profibereich und die im Filmbereich gemacht wurde. Dann ja, ein normaler Step ist irgendwann, und trotzdem, das ist schon sehr häufig passiert, und trotzdem sind wir immer wieder vorbereitet, indem wir neue Talente auch fördern, indem wir dann wieder bereit sind, andere Spieler zu entwickeln. Also, das war bei André Schürrle so, das war bei Jan Krichert so, das war jetzt bei Leandro Barrero so, der vor der Saison gewechselt ist. Also, Bayern Guder, der in die Premier League gewechselt ist, das ist irgendwann dann, wahrscheinlich ein normaler Step. Und dafür werden wir finanziell entlohnt, wo der Verein entlohnt, und dafür können wir dann auch wieder weitere Talente gewinnen.
Ja. Man fragt sich so von als Außenstehender manchmal bei Vereinen wie Mainz, wie Freiburg, wie vor vielleicht etwas längerer Zeit Köln, wenn sie dann mal oben, ganz oben oder fast oben mitspielt und dann in der nächsten Saison diese Dreifachbelastung, diese berühmte haben, ob das fördernd oder eher hindernd danach ist. Wie seht ihr das, wenn jetzt nächstes Jahr, spielt ja keine Rolle, ob es jetzt Europa League oder Champions League ist am Ende, eine Dreifachbelastung habt, ist das für euch eher Motivation oder denkt ihr eher, da müssen wir aber aufpassen, dass wir, wenn wir Europa League spielen und all diese Spiele haben, dass wir die Konzentration Liga nicht aus den Augen verlieren?
Ja, jetzt ist es definitiv eine Motivation. Also wenn man was erreichen kann, will man das erreichen. Und dann ist es ja ein positiver Druck. In der neuen Saison wäre das mit Sicherheit dann eben mit zusätzlicher Belastung im internationalen Geschäft auch ein weiterer Baustein, den man abdecken muss und wo man auch vorbereitet sein muss. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir da gut aufgestellt. Da ist der Verein gut aufgestellt. Und das Kerngeschäft bleibt eben die Liga, das ist einfach so. Und das ist auch das Hauptaugenmerk. Und trotzdem ist es ja dann, diese zusätzliche Motivation eben auch genau das schaffen zu können und zu zeigen, wir können auch Dreifachbelastung spielen und wir können da mit den zusätzlichen Belastungen umgehen, weil eben auch diese Belastung ja trotzdem getragen wird. Also sie wird ja dort trotzdem von den Fans getragen und die wollen, es kommen dann zweimal mehr ins Stadion pro Monat und wollen eben noch ein Spiel mehr sehen und sind auch am Wochenende dann da, wenn wir gegen den Tabellenletzten vielleicht spielen, dann sind genauso viele da, als wenn man vielleicht gegen Manchester United irgendwann ein internationales Spiel hat. Also ich glaube, das ist klar, dass das eine Belastung ist und ich glaube, das muss man auch wissen, dass man da dass das ein Brocken ist, den man bearbeiten muss, und trotzdem ist klar auch für alle im Verein, dass wir darauf vorbereitet sind oder vorbereitet wären und auch trotzdem eine gute Rolle in der Liga spielen wollen.
Wie blickst du ganz persönlich als Co-Trainer und als einer, der im Fußball schon lange ist, auf die Entwicklung des Fußballs? Also, dass der sich in den letzten Jahren schon nicht nur das Spiel selber, sondern auch das rundherum entwickelt hat, verändert hat. Was gibt es vielleicht da für Punkte, die du am Ende des Tages eher kritisch siehst?
Ja, die Entwicklung des Fußballs ist, man muss mit dieser Entwicklung mitgehen. Ich glaube, es bleibt nichts anderes übrig, wenn man das nicht macht und andere gehen diese Entwicklung mit, dann wird man irgendwann überholt oder abgehängt. Klar ist sehr, sehr, sehr viel mehr Geld in den ganzen Mechanismus drin als vor 10 Jahren und das wird sich auch immer weiter steigern und wird auch schwer sein aufzuhalten. Man muss eben damit klar sein, wie geht man damit um? Also ist man so oder macht man es so, wie wir es jetzt hier vielleicht in Mainz machen und versucht dann trotzdem nachhaltig auf den eigenen Beinen zu stehen oder geht man extreme Risiken ein, weil eben doch sehr, sehr, sehr viel Geld im Markt ist. Auf der anderen Seite profitieren wir natürlich davon auch, wenn die Ablösesummen steigen und die Marktwerte auch nochmal höher gehen, dann ist es auch so, dass wir die eigenen Talente, die wir ausbilden, auch natürlich zu einem anderen Kurs verkaufen können und dann wieder mehr Potenzial haben und vielleicht dann auch nachhaltig zu investieren in Steine hier und in Infrastruktur. Was mich eigentlich eher so ein bisschen belastet, ist, dass wie viele Spiele es auf einmal überall gibt und wie groß auch die unterschiedlichen Tournaments werden. Und also ich habe manchmal vielleicht den Überblick, was jetzt gerade in England gespielt wird. Ist das Premier League, ist das FA Cup, ist das League Cup, was spielen wir, welches Spiel läuft da gerade? Ja. Und das so ein bisschen, ich glaube, eher für den Fan auch natürlich schwierig, so eine Überfrachtung zu haben. Und man kann halt jeden Tag irgendwo Fußball gucken. Und so wie ich es gesagt habe, ich habe mich früher um 18 Uhr samstags auf die Sportschau gefreut. Mhm. Aber das habe ich 6 Tage lang gemacht, weil ich wusste, samstags ist es soweit. Und jetzt ist es so, man ist eigentlich, man könnte sich selber überladen. Und das ist natürlich ein bisschen eine Problematik, die ich sehe, wo man aufpassen muss, dass es eben nicht zu einem beiläufigen Konsum wird.
Ist das vielleicht auch ein Dilemma, in dem der Fußball im Jahre 2025 steckt, dass man einerseits sieht, dass der Fußball am Ende auch ein Unterhaltungssegment geworden ist und halt extrem viel Geld drinsteckt, wie du gerade gesagt hast, und dadurch halt so viele Turniere, so viele neue Dinge, noch mehr Spiele gibt und andererseits aber der Fußball dadurch vielleicht auch so seinen Ursprung verliert, seine Besonderheit?
So weit würde ich jetzt vielleicht noch nicht gehen. Ich glaube nicht, dass er seinen Ursprung verliert oder seine Besonderheiten. Es wird immer interessant sein, das Spiel zu schauen. Aber ich glaube, es schwächt sich so ein bisschen ab, die Spitze. Also es ist nicht mehr so einfach, das außergewöhnliche Spiel zu schauen, weil es gibt fast jedes Wochenende irgendwo ein außergewöhnliches Spiel, so wie über das propagiert wird. Und da muss man eben so ein bisschen schauen, dass nicht die Spitzen einfach wegfallen, sondern dass es so ein Plateau gibt, dass man jedes Spiel eigentlich gleich schaut, also dass man irgendwann nicht mehr den Anreiz hat, zu sagen, oh, das Spiel will ich jetzt unbedingt sehen, sondern das ist sowas, das kommt ja nächste Woche wieder. Ich kann es ja doch nächste Woche nochmal gucken, ob ich jetzt das Spiel verpasse. Ist jetzt nicht so wichtig.
Also so Beispiele wie das El Clásico oder wie das Duell Bayern-Dortmund in Deutschland oder das Mailänder Derby, solche Dinge, dass das Spiele sind, die einzigartig bleiben. Oder auch Derbys. Ihr habt ja auch in der Vergangenheit auch immer wieder Derbys gespielt. Oder spielt sie, dass das auch die einzigartigen Spiele in einem Kalenderjahr sind? Oder im Fußballkalenderjahr?
Ja, also es gibt jetzt immer mehr verschiedene Wettbewerbe. Dadurch auch immer mehr Halbfinals und Finals, sage ich jetzt mal. Also, was sind ja dann vielleicht am Ende die Spiele, die man dann auf die man hinfiebert, wo man sagt, das ist jetzt ein Halbfinale, das darf man nicht verpassen, aber wenn es das in 3 Wochen bei einem anderen Wettbewerb wieder gibt und wenn Barca dann das 4. Mal gegen Real oder das 5. Mal gegen Real in der Saison spielt, weil sie irgendwie in der Liga spielen, weil sie in der Champions League dann aufeinandertreffen, weil sie im Cup aufeinandertreffen und weil sie noch in der Club-WM vielleicht noch und dann gibt es noch irgendeine gesponnene Sonderliga, wo die dann auch noch alle drin spielen und dann ist eben diese Spitze verliert sich. Bei uns Jetzt bei Mainz 05 merke ich das jetzt natürlich noch nicht so extrem, weil wir den Ligabetrieb als Kernbetrieb haben. Das heißt, wir haben dann unsere Spiele, die vielleicht die Spitzen sind oder die für die Fans als Spitze erachtet werden, zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr. Das ändert sich jetzt nicht so extrem, aber in der absoluten Spitze des Weltfußballs, ja, ist es natürlich schwierig, dass das nicht zu sehr verbessert.
Was sind denn so bei euch die bei Mainz die Spiele, auf die ihr euch auf eine Saison gesehen am meisten freut? Oder wo ihr sagt, oh, das Spiel, da müssen wir da sein, weil das ist ein besonderes Spiel für uns.
Ja, das sind natürlich die Spiele, die in der regionalen Nähe sind, aber klar, Eintracht Frankfurt, das ist so ein Spiel, wo sich die Mannschaften oder die auch die Fans drauf freuen, natürlich, weil es ein bisschen so eine Rivalität gibt, eine regionale Rivalität. Mhm. Aber dann, ja, sind es auch dann wieder vielleicht die Spiele, mit denen man so nicht rechnet, eben gegen Kiel das erste Mal Bundesliga zu spielen. Also da, und auf einmal sind 4000 Fans aus Kiel, kommen dann reisen dann an und da will man eben dieses Spiel unbedingt gewinnen, sondern man merkt, das ist das erste Duell, was in den Geschichtsbüchern der Bundesliga gegen Kiel steht. Also da, es ist schwierig, das zu beschreiben, und am Ende des Tages sind es dann vielleicht auch die Spiele, die dann so einen kleinen Unterschied ausmachen. Also letztes Jahr, das letzte Spiel, das jemand gespielt hat, in Wolfsburg. Wahrscheinlich würde man nicht das Spiel in Wolfsburg als Highlight zwischendurch sehen, weil es sehr weit weg ist, weil es auch vielleicht nicht gerade die direkte Verbindung zwischen Mainz und Wolfsburg gibt, aber dann zu wissen, das ist ein entscheidendes Spiel am 34. Spieltag und da können 5000 Mainzer mit, also das sind dann natürlich solche Sachen. Oder jetzt das Spiel in Offenheim, wo die Fans alle hingepilgert sind, und also das sind so kleine Spitzen, an die man sich natürlich nach der Saison erinnert, und trotzdem ist es nicht so einfach rauszufiltern, welches Spiel jetzt das Wichtigste oder das Entscheidendste ist. Ob, ja, hört sich ein bisschen blöd an, aber 34 Spieltage in der Bundesliga sind für Mainz alle wichtig.
Ja, vor allem, wenn es den ersten Bundesliga dann über Jahre hinweg bleibt, ne? Ja. Ja. Ihr wart ja Mainz war ja vor 2 Jahren der große Spielverderber in der Meisterrolle. Ne? Ja. Ja. Habt ihr das vorher so ein bisschen bei euch im Verein angesprochen, thematisiert, oder habt ihr bewusst gesagt, hey, wir machen unser Spiel, für uns geht es auch noch um etwas? Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, ob ihr da noch irgendwie kritisch in der Liga stand. Ich glaube nicht, aber bin ich ganz sicher. Aber habt ihr da euch da speziell darauf vorbereitet, so quasi, hey, wir können jetzt dem Dortmundern die Meisterschaft noch versauen, oder habt ihr gesagt, ach komm, für uns ist das Spiel wie das andere Abschlussspiel und wir wollen das Beste daraus rausholen und sonst interessiert uns nichts.
Also das ist genauso wie du sagst, der zweite Teil. Also es ist ein Spiel, da ging es um Mainz 05. Es ging darum, dass Mainz 05 ein Bundesligaspiel zu bestreiten hat und das gewinnen will. Nie die Konstellation der anderen da ist, wäre ja vermessen, wenn wir das jedes Mal in Betracht ziehen müssten oder wuchen. Und genau das, was ist das noch, was Christian Heidel dann noch gesagt hat. Also wir werden uns nicht dafür entschuldigen, dass wir in einem Pflichtspiel der Bundesliga unser Optimum gegeben haben oder unser Maximum gegeben haben. Und dadurch dann Dortmund die Meisterschaft nicht errungen hat. Das ist die Pflicht auch, glaube ich, eines Bundesliga-Vereins, ein optimales Spiel zu liefern und nicht zu gucken, wie wäre die Konstellation für andere dadurch.
Das wäre umgekehrt auch so, wenn es jetzt für den Gegner um den Gegenabschied gegangen wäre oder sowas, wäre ähnlich, oder? Und
Ja. Also da ich glaube nicht, dass man darauf sich auch einstellen kann, weil also dafür sind die Spieler auch Profis genug und die wollen ihr Spiel gewinnen, und da ist es dann auch egal, ob der Gegner das nicht will. Also das ist halt dann einfach so, und es ist dann auf dem Niveau eine Competition, und die Spieler sind dafür bereit, dann auch alles zu investieren, und egal, ob da der Gegner dadurch eher ein negatives Erlebnis oder vielleicht ein positives Erlebnis hat, das wollen wir nicht beeinflussen und können wir nicht beeinflussen, das kann nur der Gegner beeinflussen, wir können nur unser eigenes Spiel beeinflussen.
Gegen Schluss will ich nochmal ein bisschen zu dir persönlich kommen. Hast du für dich in deiner beruflichen Karriere noch bestimmte besondere Ziele dir gesteckt, die du erreichen möchtest? Möchtest du eines Tages auch mal als Cheftrainer arbeiten, oder sagst du, Co-Trainer ist fein? Oder hast du vielleicht auch einen weiteren Verein, wo du sagst, ey, wenn der anklopft, dann überlege ich mir das aber nochmal mit Mainz, auch wenn ich jetzt schon länger hier bin?
Mein klares Ziel ist auch irgendwann wieder als Cheftrainer zu arbeiten. Ich habe das sehr lange Jahre gemacht, bin in der U17 und bin in den Jugendbereichen auch als Cheftrainer gearbeitet. Da habe ich da sehr, sehr wohl gefühlt. Kann mir auch vorstellen, irgendwann mal eine sportliche Leitungsfunktion auszufüllen, weil ich glaube, ich das auch so darauf vorbereitet wäre mit einem Zusatzstudium, was ich schon gemacht habe, aber auch mit sehr vielen Einblicken in den Verein, also sehr viele Bereiche schon selber miterlebt und selber mitgestaltet. Das wird irgendwann mal ein Ziel wieder sein, da auch selbstständig was zu machen oder eigenständig was zu machen. Wann das kommt oder wann das so wäre, das kann man manchmal selber auch nicht beeinflussen. Ich will das auch oder werde das auch nicht groß forcieren, weil das ist, glaube ich, bin ich einfach zu gerne auch im Tagesgeschäft und im Tagesablauf drin und was dort auf mich zukommt und was die Vereine angeht, also das kann man jetzt kann man gar nicht benennen. Da kann ich mir vieles vorstellen. Das ist ich würde auch mal das Ausland reizen. Ich habe jetzt viele Jahre in Deutschland oder meine komplette Trainerkarriere in Deutschland verbracht. Ich würde das Ausland reizen. Ich würde eigentlich alles reizen. Ich bin da nicht jetzt so, dass ich da einen speziellen Lieblingsverein habe oder auch genauso wenig eine Abmeinung gegen jemand anderen habe. Dafür bin ich zu sehr Fußballfan und zu sehr Fußballtrainer, als dass ich da sowas oder sowas machen oder sowas in den Raum stellen würde.
Hat dir Bo mal von der Schweiz erzählt?
Ja, er hat immer mal wieder ein paar Anekdoten aus dem Bereich erzählt. Ja.
Würde dich die Schweiz vielleicht auch mal reizen, nach den Erzählungen?
Ja. Klar. Natürlich, also ist ein naheliegendes oder eine naheliegende Liga und logischerweise Schweiz, Österreich, als eben der deutschsprachige Raum ist, ne, da fühlt man sich dann natürlich relativ schnell wieder eingebunden. Aber wir sprechen bei unserem Trainerteam nur Englisch. Also ich bin da jetzt auch, habe mich da glaube ich jetzt auch nochmal in meinem eigenen Englisch weiterentwickelt über das Schulenglisch hinaus, was man dann vielleicht irgendwann auch einrosten lässt.
Ja.
So dass ich da mir auch so einen englischsprachigen Raum vorstellen kann. Aber am Ende des Tages ist das Fußballgeschäft eine internationale Sprache. Also der Fußball spricht seine eigene Sprache. Manchmal kommt man auch mit Händen und Füßen sehr weit, so dass man das nicht auf eine Sprache reduzieren kann. Aber klar, das deutschsprachige, der deutschsprachige Raum, Schweiz und Österreich, ist natürlich naheliegender als vielleicht Italien.
Italien, Frankreich oder so, wo es dann vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Mit der Sprache. Hey Sören, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst bei Sportsfreunde. Hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Vielen Dank.
Vielen Dank, ja. Sehr, sehr viel Spaß. Dankeschön.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yote kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yote im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yote ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yote ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.